Ganz herzlich willkommen heute Morgen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Einige können heute Morgen nicht da sein, weil sie unterwegs sind oder weil es gestern Abend einfach zu lange gegangen ist. Oder die Krankheit, die Grippe, sie ins Bett geworfen hat. Ich bin auch etwas grippig, kommt mir nicht zu nahe, damit ich euch nicht anstecke. Wir haben heute ein ganz interessantes Thema, meiner Meinung nach. In den Vorbereitungen hat mich das sehr begeistert. Ihr wisst, wir gehen langsam, aber sicher auf Ostern zu. Das Wetter ist noch nicht ganz so passend, aber es kommt. Ich kann euch sagen, es wird Ostern werden. Und das ist auch die Zeit, wo man vor allem in der Ostkirche, aber auch in der römisch-katholischen Kirche, die Fastenzeit hat und eine spezielle Zeit auch des Gebetes. Und wir haben uns gedacht, wir könnten das auch ein Stück weit als Thema nehmen für die nächsten Wochen. Und dazu möchten wir euch herzlich einladen. Das Oberthema, das wir über die nächsten Gottesdienste gesetzt haben, ist mit Jesus beten. Und da werden wir ganz genau schauen, wie Jesus, was uns überliefert ist, von der Art und Weise, wie er gebetet hat. Und auf dem Keepit habt ihr sicher schon gesehen, heute ist das Thema Gott verherrlichen oder Christus verherrlichen. Kurz vor seinem Tod beendete Jesus sein öffentliches Auftreten und begann nur noch zu seinen Jüngern zu sprechen, nicht mehr öffentlich. Und hat ihnen ganz viele Informationen mitgegeben, hat ihnen erklärt, was kommen wird, hat sie vorbereitet auf den Tag seines Todes und auf den Tag nach seiner Auferstehung, wenn er nicht mehr bei ihnen sein wird. Diese Worte wurden damals von den Jüngern nicht so richtig verstanden, weil sie konnten es nicht einordnen. Und ich denke auch, dass es heute uns da und dort Mühe macht, diese Worte zu verstehen. Weil wir etwas ganz anderes erwarten. Damals haben die Jünger einen Herrn erwartet, einen König, einer, der die Römer aus dem Land wirft, einer, der ein Reich aufbaut, einer, der groß sein wird in Jerusalem, einer, den man loben wird, einer, der endlich Freiheit schafft, einer, auf den sie schon 400 Jahre gewartet haben. Und es ist nicht so gekommen. Ich denke, heute haben wir manchmal ähnliche Erwartungen. Wir erwarten, dass ein großer Gott jetzt kommen wird und jetzt sichtbar wird, dass er jetzt heilt, dass er jetzt Menschen befreit, dass er jetzt Menschen berührt, die krank sind. Wir erwarten, dass er jetzt sein Reich aufbaut und dass auf dieser Erde plötzlich das Paradies sein wird. Wunder und große Zeichen. Nicht, dass ich nicht an diese Zeichen glauben würde. Ich glaube, Gott kann das. Ist gar keine Frage. Aber es ist nicht der Regelfall. Wir sind noch auf der alten Erde. Wir sind noch in der Zeit, wo wir uns entscheiden dürfen, Jesus nachzufolgen und seine Jünger zu sein. Und wir sollten uns nicht so sehr um die Krankheiten und die Wunder kümmern, sondern vielmehr darum, dass Menschen Jesus lieb bekommen. Das ist der entscheidende Punkt. Vor vielen Jahren ist eine Sonntagsschullehrerin zu mir gekommen und hat gesagt, was erwartest du von mir? Und ich habe ihr nur diesen einen Satz gesagt. Ich erwarte, dass du den Kindern Jesus lieb machst. Und welches Programm du dazu benutzt und wie das aussieht, ist mir eigentlich egal. Wenn es dir gelingt, diesen Kindern Jesus Christus lieb zu machen, dann hast du deine Aufgabe erfüllt. Und ich denke, dasselbe gilt heute. Es geht nicht darum, ob wir Tote auferwecken und Kranke heilen können und dass wir eine große Gemeinde haben und ein tolles Gebäude und dieses und jenes machen, sondern im Grunde genommen geht es nur darum, dass wir den Menschen Jesus Christus lieb machen. Dass so viele Menschen wie möglich das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus hören und es annehmen können und darin laufen lernen. Jünger machen, das ist der Auftrag. Aber in der heutigen Zeit haben wir als Zielsetzung auch von Gemeinden und Kirchen ganz andere Dinge. Wir haben Häuser, die sind prunkmäßig aufgebaut, Herrlichkeit, technische Einrichtungen bis zum geht nicht mehr oder schöne Kirchen und Schlösser und Klöster, Kapellen und Gemeindehäuser, wo wir viel Geld investiert haben. Und ich frage mich, wird dadurch Christus verherrlicht? Hören wir doch, was Jesus selber dazu sagt. Wir finden diesen Text im Johannesevangelium, Kapitel 17. Es geht da um die Schlussreden, also um diese Reden, die Jesus nur noch an seine Jünger gerichtet hat, das heißt die 12, die 60, die 72 oder die 120, je nachdem. Er redet zu seinen Jüngern, das müssen wir vor Augen haben. Und da heißt es, Jesus beendete seine Rede und danach blickte er zum Himmel auf und sagte, Vater, die Stunde ist jetzt da. Setze deinen Sohn in seine Herrlichkeit ein, dann kann der Sohn deine Herrlichkeit sichtbar machen. Du hast ihm ja Vollmacht über alle Menschen gegeben, allen, die du ihm anvertraut hast, soll er das ewige Leben schenken. Und darin besteht das ewige Leben, zu erkennen, wer du bist, also der Vater, der einzig wahre Gott, und dass Jesus der Christus ist, den du gesandt hast. Ich habe auf der Erde deine Herrlichkeit sichtbar gemacht, denn ich habe die Aufgabe erfüllt, die du mir gegeben hast. Vater, setze mich wieder in die Herrlichkeit ein, die in deiner Gegenwart herrscht. Ich war ja schon in dieser Herrlichkeit, als ich bei dir war, bevor diese Welt geschaffen wurde. Ich habe dich den Menschen bekannt gemacht, die du mir aus dieser Welt anvertraut hast. Sie gehören dir und du hast sie mir anvertraut. Sie haben dein Wort aufgenommen. Jetzt wissen sie, alles, was du mir aufgetragen hast, kommt wirklich von dir. Denn ich habe ihnen die Worte weitergegeben, die du mir aufgetragen hast. Und sie haben sie angenommen. Sie haben erkannt, dass ich wirklich von dir komme. Sie sind zum Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Ich bete für sie. Ich bete nicht für diese Welt, sondern nur für die, die du mir anvertraut hast. Denn sie gehören dir. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Und was dir gehört, gehört auch mir. Durch sie lasse ich meine Herrlichkeit sichtbar werden. Das ist der Beginn des sogenannten hohenpriesterlichen Gebetes. Und ich möchte euch einfach empfehlen, wenn ihr mal wieder Zeit habt, diesen Text zu lesen. Es ist so viel Kraft drin. Was bedeutet das eigentlich? Der Name Jesus Christus, der da ganz im Zentrum steht. In Hebräisch Yeshua oder Jehoshua, Jeshu. Jesus, Gott rettet, ist die Übersetzung. Jesus ist eigentlich die lateinische Übertragung dazu. Und es gibt ganz viele verschiedene Arten, diesen Namen auszusprechen. Aber gemeint ist immer dasselbe, Gott rettet. Und der Christus, Maschiach, Messias, Christus, Christus, je nachdem, derjenige, der gesalbt ist. Wer ist gesalbt? Wer wurde gesalbt zur damaligen Zeit? Menschen, die als Könige eingesetzt wurden, wurden gesalbt. Und Menschen, die dazu berufen waren, auch wenn sie noch nicht so weit waren, dass sie den Thron in Anspruch nehmen konnten, wurden gesalbt. Ihr erinnert euch vielleicht an den König David, der gesalbt wurde von Samuel. Durch was wird Christus verherrlicht heute? Vers 14 heißt es: Ich habe dich auf Erden verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Christus wird auch durch uns verherrlicht, indem wir sein Erlösungswerk annehmen und in dieser Berufung leben. In 1. Korinther 6,20 steht: Denn um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Und dann steht eine Aufforderung, die Paulus dazu schreibt. Verherrlicht also Gott durch euren Leib. Und man könnte auch sagen, verherrlicht also Gott durch euer Leben. Durch das, was ihr in eurem Alltag aus eurem Leben macht. In Galater 5, 19 bis 21 sind uns die Werke des Fleisches aufgeschrieben. Ich lese die nicht vor. Die sind mir zu schwer. Ich möchte nicht, dass wir uns damit beschäftigen müssen. Aber in Galater 5, 22 und 23 bis 24 steht etwas ganz anderes. Nämlich die Werke des Geistes. Das heißt, die Werke, die für uns eigentlich vorbereitet sind. Die wir tun können und tun dürfen und tun sollen. Ich komme noch später darauf, wie das mit dem Tun ist. Aber ich lese Galater 5, 22. Der Geist dagegen bringt als Ertrag Liebe, Freude und Friede, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Gegen all das hat das Gesetz nichts einzuwenden. Nur wer zu Christus Jesus gehört, hat seine irdische Gesinnung ans Kreuz genagelt, mit allen Leidenschaften und Begierden. Wenn wir durch den Geist Gottes das Leben haben, dann gilt, aus diesem Geist heraus wollen wir auch unser Leben führen. Wir sollten nicht überheblich auftreten, einander nicht herausfordern und nicht neidisch aufeinander sein. Vielleicht denkst du, wie viele Menschen, es ist ein Krampf, es ist mühsam, es ist schwierig, da diesen Eigenschaften nachzueifern. Liebe, Freude, Friede, Geduld, ist alles so mühsam. Ist das so? Empfindest du das so? Ich bin in der Vorbereitung auf ein Bild gestoßen. Jesus lehrt in Matthäus 12, 33, und ich lese den Text, entweder der Baum ist gut, dann sind auch seine Früchte gut, oder der Baum ist schlecht, dann sind auch seine Früchte schlecht. An den Früchten also erkennt man den Baum. Und im Vers 35 sagt Jesus dann und er lehrt die Leute damit, ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil er das Gute in sich hat. Ein böser Mensch bringt Böses hervor, weil er das Böse in sich hat. Im ersten Psalm, im dritten Vers steht, der Mensch, der an Gott glaubt, wird sein wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, gerät wohl. Elsbeth und ich durften einige Tage in Eilat in Israel sein und wir sind in die Wüste gewandert. Und das hat uns riesig Spaß gemacht. Ich habe zuerst gedacht, die Wüste ist einfach nichts. Aber die Wüste ist nicht nichts. Da gibt es viel Interessantes zu sehen und zu erkennen. Und wir hatten eine kleine Jeep-Tour dann gemacht, also mit einem Land Rover. Und der Mann, der diese Tour geleitet hat, hat uns einige Bäume gezeigt. Bäume, die nicht an einem Fluss standen, die mitten in der Wüste waren. Und er hat uns erklärt, dass einige Bäume, die nur so 2 Meter hoch vielleicht waren, tiefe Wurzeln haben. Er hat gesagt, bis zu 60 Meter. Dass sie ihr Wasser durch diese Wurzeln hinaufziehen können. Und diejenigen von euch, die etwas Physik haben, die wissen, wie viel Kraft das es braucht, das Wasser 1 Meter hoch zu pumpen. Aber es sind 60 Meter. Die Kraft, die in diesen Bäumen ist, dieses Wasser von der Tiefe von 60 Meter hochzuziehen auf die Erdoberfläche und dann weiter hoch in die Äste zu den Blättern. Und von diesen Bäumen spricht Gott. Ich habe da 2 Flaschen mitgebracht. Und ein Röhrli. Wo ist es? Ah, jetzt ist es verloren gegangen. Ich habe da noch so ein grünes Röhrli gehabt. Ist schon gut. Hä? Ah, ist es da untergerutscht? Danke. Ein Röhrli, genau. Und das wäre für mich so das Bild der Wurzel. Und ich könnte die Flaschen jetzt aufmachen. Ich lasse das sein. Hat 2 unterschiedliche Flüssigkeiten drin. Und ich kann entscheiden, welche Flasche ich nehme. Welche würdet ihr nehmen? Die größere. Ja, gut. Es ist so, ich habe hier Wasser reingetan. Ganz normales Hahnwasser. Das ist gesund und gut und gibt mir Kraft. Und wenn ich von dem trinke, dann kann ich leben. Ich habe hier etwas ganz anderes reingetan. Vielleicht sieht es aus wie Apfelsaft, ist es aber nicht. Gewürzessig. Und ihr müsst da mal von dem einfach saugen. Und mal. Ich möchte mal eure Gesichter sehen. Wenn das in euren Mund kommt und die Säure da so kommt. Für mich sind das Bilder. Oder ist es zu einem Bild geworden? Woher wir unsere Nahrung beziehen, entscheidet, was in unserem Leben kommt, was in unser Leben hineinkommt. Wenn wir Dinge in unser Leben hineinlassen, die nicht gut sind, ich kann da sogar noch Zucker dazu tun, auch ziemlich viel, oder? Aber das ändert Ahnung für sich an der Säure sehr wenig. Es wird vielleicht etwas genießbarer für den Augenblick, aber im Grunde genommen ist es ein Problem. Und wo wir unsere Wurzeln ausstrecken, woher wir unsere Nahrung beziehen, das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und das ist vielleicht eben der Unterschied zwischen einem normalen Menschen und einem Jünger. Einem Menschen, der einfach in den Alltag hineinlebt und sagt, ja, ich sündige halt und ich erzähle die Unwahrheit und ja, ich mache da so kleinere Betrüge. Ehebruch, ja, man kann doch nicht. Und so weiter. Oder dort, wo reines Wasser meine Quelle ist. Und wisst ihr, wenn wir solche Dinge im Fernsehen immer anschauen, dass uns das versucht, normal zu machen, oder? Ich denke, alle Filme, die ihr im Fernsehen seht, die haben irgendwo so ein gewisses Problem in sich. In dem, was sie uns vermitteln, dann gibt es auch ein Problem in unser Leben. Und für mich noch entscheidend ist, ich kann entscheiden, woher ich das Wasser nehme oder woher ich meine Nahrung nehme. Aber wenn ich mich entscheide, vom Wasser des Lebens zu nehmen, dann ist ganz klar, was die Frucht sein wird, oder? Und dann ist dann auch gar keine Anstrengung mehr dahinter, sondern das ist dann quasi normal. Klar, es passieren immer wieder mal Fehler, wir sind immer wieder mal ungeduldig, wir haben immer wieder mal Unwahrheit in unserem Leben, es passiert immer wieder mal etwas. Aber wenn wir an der guten Quelle angeschlossen sind, wenn wir das reine Wasser trinken, wenn unser Leben auch auf Gott ausgerichtet ist, dann denke ich, ist es kein Krampf, die guten Werke zu tun. Weil Jesus hat uns das ja gelehrt, wo er gesagt hat, wo haben wir das? Jetzt habe ich das Blatt verwechselt, ist aber nicht so schlimm, dass ein guter Mensch Gutes hervorbringt, weil das Gute in ihm ist. Und ein schlechter, ein böser Mensch bringt Böses aus seinem Leben hervor. Er kann gar nicht anders, weil das in ihm ist. Wenn deine Wurzeln also im Geld oder in Games, im Internet, Sex oder in anderen weltlichen Dingen sind, dann ist es logisch, was die Früchte in deinem Leben sind. Und wenn deine Wurzeln aber im Gebet, im Wort Gottes, in der Gemeinschaft der Heiligen, des Heiligen Geistes und auch der Jünger ist, dann, glaube ich, ist die Frucht auch klar, weil ein guter Mensch Gutes herausbringt. Schauen wir uns doch den Vers 6 von Johannes 17 noch einmal an. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, dass du mir, die du mir aus der Welt gegeben hast. Ist interessant, die du mir aus der Welt gegeben hast. Es ist etwas passiert. Es sind nicht Leute, die von Anfang an berufen waren und irgendwo so in einem heiligen Warteraum sein, sind, bis Gott sie berufen hat, sondern Jesus sagt, die du mir aus der Welt herausgegeben hast. Und dann geht es weiter, sie gehören dir und du hast sie mir gegeben und sie haben an deinem Wort festgehalten. Das ist eben das mit dem klaren Wasser, das in unser Leben hineinkommt. Und was ist unsere Aufgabe? Und eben an diesem Wort festhalten und die Wurzeln tief zu graben. Ich habe bei mir noch so eine Notiz gemacht. Das ist etwas ganz Natürliches. Jeder Baum macht das, oder? Automatisch. Es gibt keinen Baum, der keine Wurzeln schlägt. Außer er ist tot. Ein normaler Baum, ein normaler Same, der in die Erde fällt, ein normales Gemüse, eine normale Fruchtbaum, ein normales, weiß ich was, wird Wurzeln schlagen, so wie es sie für ihn vorgesehen sind. Und wird festhalten daran und ist ganz natürlich und es ist stressfrei. Es passiert einfach. Es ist natürlich, ich habe mir noch dazu geschrieben, es ist 100% Bio, weil es natürlich passiert, nicht aus Konditionierung oder aus einer Prägung oder aus einem Krampf heraus. Vor einigen Wochen predigte ich über das Thema Ora et Labora et Lege, also bete, arbeite und lies. Mögt euch vielleicht erinnern daran. Das ist ja der Grundsatz auch vieler Ordensgemeinschaften, aber auch vieler neoprotestantischen Aufbrüche in der Kirchengeschichte. Wir haben den heiligen Benedikt, den heiligen Franziskus, aber auch die Täufer, die Herrnhuter, die Amish People, die Heilsarmee und viele, viele andere neuere Bewegungen, die diese Punkte ganz wichtig empfunden haben und als ihr Motto gesetzt haben. Ora et labora et lege, das heißt, bete und arbeite und nimm das zusammen. Weil dann bist du an der richtigen Quelle angeschlossen im Gebet. Und dann bist du an der richtigen Quelle angeschlossen im Lesen des Wortes. Und dann arbeite richtig und ordentlich dazu. Viele Christen heute trennen diese beiden Elemente. Sie sagen, Glaube ist Privatsache. Es geht niemandem was an, nicht mal meine Frau. Das ist für mich. Ist das wirklich Privatsache? Glaube ist doch nur dort relevant, wo er öffentlich wird. wo er sichtbar wird, wo er erkennbar wird, wo er für andere erfahrbar wird in unserem Leben. Dort ist er relevant. Und wenn er eine Privatsache ist, dann ist er nicht relevant, irrelevant. Er hat keinen Einfluss. Er beeinflusst weder meine Familie, wenn es Privatsache ist, noch mein Quartier, noch mein Arbeitsplatz. Also ist Glaube nur dort relevant, wo er eben auch öffentlich wird. Ich denke, dass dies eine der Antworten wäre auf viele Probleme, die wir heute haben. Dass unser Glaube wieder öffentlich wird. Dass unser Ora et Labora et Lege wieder öffentlich wird. Dass die Menschen davon beeinflusst werden. Dass es mehr gibt, als nur Geld zu verdienen oder schlaue Reden zu halten oder sich schön zu machen und dabei immer kränker und einsamer zu werden. Im Glauben ist es nicht so entscheidend, dass wir gewisse Formeln können. Ich habe mir da aufgeschrieben, für manche Leute ist es so, dass man, der Glaube ist etwas Mathematisches und wenn man die Formel kann und erklären kann, dann glaubt man dann richtig, oder? Das ist gar nicht so. Das wäre viel zu schwierig. Es nützt nichts, wenn ich die Kepler-Parameter kenne, wie man einen Satelliten ins All schießt und damit er da oben hängen bleibt und um die Erde rumsaust. Das nützt gar nichts für den Glauben. Es geht im Grunde genommen um eine ganz einfache Wahrheit, die eigentlich alle Welt wissen sollte, die jeder Mensch wissen sollte. Und ganz besonders die Menschen, die eben am Rande der Gesellschaft stehen. Es geht im Schluss oder am Ende gesehen um die Frage um Leben und Tod. Wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Wo wird unsere Generation die Ewigkeit verbringen, wenn sie die frohe Botschaft nicht hört? Wenn sie die frohe Botschaft nicht erfährt? Wenn da niemand ist, der mit seinem Leben und mit seinen Worten predigt, damit das Evangelium bekannt werden darf, damit die Leute die Entscheidung haben zwischen Kräuteressig und gesundem Wasser. Und geht mal Zug fahren oder sonst Bus fahren und ich habe den Eindruck, viele Leute sehen aus, als hätten sie Kräuteressig getrunken, oder? Und es gibt ganz wenige, die in einer natürlichen Freude, in einer natürlichen Freundlichkeit auch ihren Alltag leben. Ich mache mir oft einen Spaß, nein, nicht einen Spaß daraus, aber ich beobachte die Leute im Einkaufszentrum, im Bus. Mundwinkel nach unten, so dass ich den Eindruck habe, also, nein, mit dieser Person würde ich jetzt also keinen Kaffee trinken wollen. Nein, wirklich nicht. Und es begegnen mir einzelne Leute, da merkt man etwas, da ist etwas von Freude, von Dankbarkeit dahinter. Und ich denke, das ist der entscheidende Faktor. Es gibt noch etwas, was mir wichtig geworden ist in diesem Text. Es ist nämlich die Frage, wie gehen wir mit Sünde um? Das heißt, wie gehen wir mit Leuten um, die Kräuteressig getrunken haben? Wie gehst du mit Menschen um, die griesgrämig durch den Alltag gehen? Wie gehst du mit Menschen um, die dir versuchen, das Leben schwer zu machen, weil sie Kräuteressig getrunken haben? Ja, lässt du den Kräuteressig in dein Leben hineinkommen und machst dasselbe Gesicht und reagierst auf dieselbe Weise? Ja, oft passiert uns das, oder? Aber wie wäre es, diesen Menschen etwas vom Wasser des Lebens anzubieten? Ihnen etwas der Freundlichkeit, der Liebe Gottes weiterzugeben? Ein entscheidender Faktor im Leben eines Jüngers ist ein reifer Umgang mit der Sünde. Was ist das, ein reifer Umgang mit der Sünde? Ich bin klar in Bezug auf die Sünde. Das heißt, ich sage ganz klar, das will ich nicht. Kein Kräuteressig in meinem Leben. Ich will das nicht. Und ich halte mich fern davor. Aber auch eine ganz klare Haltung, ein ganz klarer Umgang in Bezug auf die Menschen, die Kräuteressig getrunken haben, die Sünde in ihrem Leben haben. Nämlich zu sagen, hey, das ist nicht deine Berufung. Das ist nicht das, was Gott von dir möchte. Das ist nicht das, was dich glücklich macht. Auch wenn es Alkohol und Sex und Dirnen und weiß ich was sind, wo du meinst, dass dir im Augenblick das Glück verschafft. Nein, das ist nicht das, was dir das Leben erfüllen wird. Ein reifer Umgang mit der Sünde. Wisst ihr, es gibt viele Christen, die sagen dann, ja, die sind ja sowieso verloren. Um die muss man sich nicht kümmern. Es ist vorbei. Ja, also mit so viel, so griesgrämig und mit so viel Sünde im Leben hast du keine Chance. Ja, wenn du vielleicht etwas besser wärst. Für wen ist Christus gekommen? Für diese Menschen. Richard Wurmbrand, der bekannte rumänische Pfarrer und Evangelist, hat einmal gesagt, ich hasse die Sünde, aber ich liebe die Sünder. Ich hasse die Sünde, ich hasse den Alkohol, ich hasse die Prostitution, die menschenverachtende Haltung dahinter. Ich hasse die Homosexualität. Ich hasse die Trinksucht. Aber ich liebe die Menschen, die darin gefangen sind. Weil sie berufen sind von Gott. Berufen sind von Gott, dass sie gerettet werden. Und das betrifft auch die Obdachlosen, das betrifft die Betrüger, auch wenn sie dich selbst betrogen haben, das betrifft alle Menschen. Es ist mein Wunsch, dass die Menschen, die um mich herum sind, nicht mehr aus dieser Flasche trinken, sondern sich für das ewige Leben entscheiden. Ich möchte sie bekannt machen damit. Und ich lasse sie an dem Segen, den Gott mir geschenkt hat, teilhaben. Weil ich glaube, dass durch die Kraft Gottes Dirnen zu guten Müttern und Ehefrauen werden. Weil ich glaube, dass durch die Kraft Gottes Zuhälter zu guten Vätern und Verteidiger der Schwachen werden. Weil ich glaube, dass obdachlose Menschen durch die Kraft Gottes anderen Obdach geben können. Weil ich glaube, dass sich darin die Präsenz Gottes zeigt. Und so gesehen, und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, geht es nicht um Kirche, um ein Gebäude, um eine Denomination. Es geht nicht darum, ob du in der Heilsarmee bist, in der Pfingstmission oder in der römisch-katholischen Kirche. Das ist die äußere Form. Entscheidend ist, woher beziehst du deine Kraft? Und so gesehen geht es nicht um Kirche oder Gemeinde, sondern es geht um die Gemeinschaft von Menschen, die jünger geworden sind, die die richtige Kraftquelle angeschlossen haben. Auch wenn wir in total unterschiedlichen Traditionen aufgewachsen sind. Ich habe viele Freunde, die sind in Osteuropa groß geworden. die bringen da etwas von ihrer Tradition mit, auch in ihre freikirchlichen Gemeinden. Das ist okay, das ist ihre Tradition. Die denken vielleicht, dass wir etwas komisch sind. Und wir singen schweizerdeutsche Lieder sehr oft. Manchmal englische, manchmal schriftdeutsche. Das ist Tradition. Hören wir mal, wie die Afrikaner singen, wenn sie Gott loben, oder? Das geht ganz anders los. Müsste mal heute Nachmittag um 3 Uhr hier sein. Sind die Afrikaner da? Da geht was los. Wir hatten schon öfters Reklamationen, weil es etwas zu laut ist und man das bis in den obersten Stock hört. Aber es ist okay. Gottes Präsenz zeigt sich, wenn wir an der Quelle Gottes angeschlossen sind, wenn wir im Wort Gottes forschen, wenn wir uns die Zeit des Gebetes nehmen. Das ist der Schlüssel. Ora et labora, zur Verherrlichung Gottes, damit er in uns groß wird. Und damit möchte ich eigentlich abschließen und noch einmal einfach den Text lesen aus Matthäus 12 und Psalm 1. Entweder der Baum ist gut, dann sind auch seine Früchte gut, oder der Baum ist schlecht, dann sind auch seine Früchte schlecht. An den Früchten also erkennt man den Baum. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil er das Gute in sich hat. Ein böser Mensch bringt Böses hervor, weil er das Böse in sich hat. Und das ist, und der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Vielleicht noch ganz kurz ein Gedanke, was heißt das Frucht zu seiner Zeit? Wir Schweizer sind uns gewohnt, dass unsere Apfelbäume immer im Herbst Früchte tragen. Diese Bäume, die wir in der Wüste in Israel gesehen haben, die tragen nicht jedes Jahr Frucht. Aber immer wenn es regnet, wenn es geregnet hat, dann tragen sie Frucht. Und unser Guide hat uns gesagt, meistens dauert das 7-8 Jahre, bis es wieder mal regnet, bis es wieder mal Frucht gibt. Aber darauf wartet die Natur. Das gehört zur Berufung. Und wenn 7 Jahre lang trocken war, dann ist das kein Problem, weder für Gott noch für die Natur, weil sie ist vorbereitet darauf. Wir werden im Anschluss dann das Abendmahl feiern. Stefan wird uns noch in einem Lied in die Besinnung hineinbringen. Und für mich einfach ein Gedanke für die Besinnung. Es geht, wie gesagt, nicht um Kirche, sondern um Menschen, die sich entschieden haben, in ihrem Leben Jünger Christus, von Christus zu sein und vom Wasser des ewigen Lebens zu trinken. Amen.